Und jetzt, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt, nachdem wir dieses alles Verwirrende aus Davos gehört haben? Naja, auf jeden Fall feiern wir einen Gottesdienst im Gespräch, ganz entspannt. Und dafür bei mir Bischof Christian Stäblein. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Herr Wittke. Ja, wir feiern Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält, ewig und der nicht aufgibt die Werke seiner Hände.
Also, dass die weltpolitischen Entwicklungen einen enorm erschrecken und auch vor allem verunsichern, ist ja nicht neu. Aber ich merke an mir, dass ich immer mehr und mehr das Gefühl habe, wie in einer Parallelwelt zu leben. Denn mir geht es gut, mir geht es durchaus gut, das mag ich ehrlich zugeben. Und ich behaupte mal auch, den meisten von uns in Deutschland geht es eigentlich gut, dass wir immer wieder zu kämpfen haben mit dem Geld, dass wir damit auskommen wollen und dass die Rente funktioniert und selbst, dass wir uns ums Klima kümmern müssen. Ja, alles klar, geschenkt. Aber wir sind nicht im Krieg. Es fliegen keine Drohnen, wir werden nicht beschossen und zugebombt und planen den nächsten Urlaub. Aber ich glaube, ich hatte noch nie in meinem Leben so sehr das Gefühl, das könnte sich gleich ändern. Und ich habe auch das Gefühl, ich kann nichts daran ändern. Ich kann nichts tun. Ich kann den Lauf der Dinge irgendwie nicht beeinflussen. Da entsteht so eine Hilflosigkeit. Und das fühlt sich nicht cool an.
Das fühlt sich mehr als nicht nur nicht cool an oder so. Das stresst einen ja enorm, dieses tägliche. Es ist wieder alles total anders. Allein jetzt wieder die Wendungen um Grönland, die wir aus Davos gehört haben. Es ist das Prinzip des Populismus, diese Art Chaos und Durcheinander zu sehen, um das dann auszunutzen. Und der amerikanische Präsident führt uns dieses Prinzip in Reinkultur vor. Aber das ist dann so, ich verstehe Sie gut, lieber Herr Wittke, das strengt sehr an und häuft sich so auf über die Jahre. Und der Ukraine-Krieg tobt im Moment stärker denn je, was die Russen da gegen das ukrainische Volk machen. Und der Winter ist dieses Jahr auch noch ein wenig härter. Und wenn wir schon aufseufzen, wie geht es den Menschen in Kiew dann?
Oder?
Und jetzt wollen sie wissen, was tun, was hilft der Glaube? Ja. Ich glaube, er hilft sich zu sammeln und mindestens abends die Last an Gott abzugeben im Gebet und auf den Schlaf zu achten und zu hoffen, dass der ruhig sein kann und der Glaube hilft zur Sorge für die Seele und zur Solidarität und zum Festhalten an Gerechtigkeit und zum Unterbrechen hilft der Glaube. Die Kreisläufe der Gedanken und neue Gedanken von außen zulassen von Gott, ich glaube, dazu hilft der Glaube auch.
Ich denke, Herr Bischof, eine Sache, die eigentlich auch immer wichtig ist und gut tut und das vielleicht jetzt einmal mehr, ist irgendetwas zu tun, also aktiv zu sein, um den Kopf frei zu bekommen. Also Sport machen, spazieren gehen, etwas zu lesen, zu malen, zu basteln. Also gar nicht auch, um sich abzulenken und die Realität nicht wahrhaben zu wollen, sondern um Kraft zu sammeln, die Fähigkeit zu trainieren, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen, den Kopf frei zu bekommen, um kreative neue Ideen zu entwickeln. Vielleicht auch mal einen Ortswechsel auszuprobieren. Ich finde tatsächlich, so der Besuch in einer Kirche muss ja noch nicht mal in der Heimatgemeinde sein. Das kann auch so ein Ortswechsel sein, mit dem man den Kopf einfach wieder frei bekommen kann, oder?
Na klar, und ich meine, Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche ist immer offen, zum Beispiel, und noch andere Kirchen. Also ich finde das eine super Idee, die Kirche als Unterbrechung, der Kirchgang als Unterbrechung. Ich würde sagen, das war zu allen Zeiten so, die heilige Unterbrechung, dass sich hinstellen und die Hände öffnen, Gebet zum Beispiel ist ja auch im Bild ein Mantel, den man hinlegt und sieht, was Gott alles hineintut in diesen Mantel, was er schenkt, was er gibt, alles schon gegeben hat. Das ist die heilige Unterbrechung und sie tut so gut und dann geht es weiter. Also ich würde sagen Kirchgang, natürlich.
Ja, ne, irgendwie schon. Auch eben mal, gerade wenn Sie nicht so häufig hingehen, um mal an einen Ort zu gehen, wo Sie nicht so häufig sind und dadurch auf andere Gedanken kommen, etwas Überraschendes erleben können, gar nicht mit großen Absichten vielleicht, sondern einfach nur mal ausprobieren und sich ein Stück weit auch treiben lassen.
Und unsere Kirchen sind alle schön, sage ich mal, damit ich jetzt hier das auch nicht falsch irgendwie mit der einen mache. Aber
und auch die meisten sind ja offen, ne?
Die meisten sind offen. Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche ist jetzt, bin ich einmal gerade bei dieser Kirche am Breitscheidplatz, ist ja auch, weil Sie das so sagen, mit der Unterbrechung wie ein Gang ins Blaue. Achso, ja, also ja, mit dem blauen Bauch, in dem man sich da ja durch die Fenster dann drin wiederfindet. Eine Reise ins Blaue, in den Himmel, in den Himmel.
Einfach mal ausprobieren. Das ist heute schon der letzte Sonntag im Januar im Übrigen. Ne? Kommenden Sonntag ist schon der 1. Februar. Unter welchem Motto, Herr Bischof, steht der Sonntag heute? Also ich hoffe, bei allem Vergnügen, sich ja abzulenken bei der aktuellen Weltlage, ich hoffe trotzdem, dass das Thema heute eine Relevanz für mein aktuelles Leben hat. Sonst befürchte ich, bin ich ganz schnell irgendwie raus oder komme gar nicht erst rein, so gedanklich.
Die Vielfalt der Menschen unter Gottes Schirm, unter seinem Himmel, das ist das Leitmotiv dieses dritten Sonntags nach Epiphanias, den wir heute haben. In alter Sprache hieß der Sonntag der Heidenheiland sozusagen.
Das der ist Heiden,
der Heidenheiland, also der Heiden der vielen Völker und dann der Heiland, Jesus Christus. Aber ich würde das eben so übersetzen, Christus für die ganze Welt und die Vielfalt der Völker im Himmel und unter dem Himmel. Und wissen Sie was, da fällt mir ein alter, etwas gemeiner Witz ein. In jeder Profession gibt es ja auch so eine Menge Witze und einen gibt es auch über die Vielfalt im Himmel. Soll ich?
Ja, gerne. Ich habe zwar immer so ein bisschen Angst, dass Sie ihn nicht verstehen können.
Das verstehe ich gut, aber den verstehen Sie, glaube ich, schon. Mal gucken, ob ich ihn zusammenkriege. Also kommt jemand aus der Ekpo, aus der evangelischen Kirche in den Himmel und zeigt Petrus ihm das riesige Reich Gottes und die große Vielfalt und alle sind da, die reformierten Christen sind da und die römischen Geschwister sind da und bei den Geschwistern aus Asien, bei den Orthodoxen, da ist gerade großes Singen und Riesensause und die jüdischen Geschwister sind natürlich auch da und die Freunde aus Nordamerika und es werden unter lautem Hallo werden Friedensmöller auf dem Tisch abgebrannt und dann sagt Petrus plötzlich, psst, zu dem Gast, hier bitte ganz leise sein, ganz leise. Und also werden sie ganz still und der Gast sieht eine Gruppe dann da in einem Bereich, die sind ganz freundlich miteinander, ernst und aufgeräumt im Himmel. Und der Gast sagt, wieso müssen wir jetzt so still sein? Und Petrus sagt, das sind die Evangelischen da und die glauben, sie seien allein hier. Und das wollen wir ihnen ja nicht nehmen.
Oh nein, ich finde ihn zu schwierig.
Nein,
ich finde ihn zu schwierig. Ich finde die zu schwierig. Ich hänge noch an den Friedensböllern. Also, die fand ich gut.
Ja. Aber Sie glauben, Sie sind allein da und in der Vielfalt im Himmel.
Oh, da muss ich drüber nachdenken. Okay. Nein, aber Sie haben den toll vorgetragen.
Also das ist auch ein Wanderwitz. Man kann immer wen anders da einsetzen an der Stelle.
Sehr gut.
Das ist
sehr
ja
gut.
Klar, wer da gerade kritisch bedacht wird, dass er glaubt, er sei ganz allein im Himmel. Das kann man natürlich schon noch verändern, variieren.
Ja, ich hänge immer noch.
Ja.
Ich hänge immer noch am Witz.
Und ich werde Ihnen den nicht erklären. Nein, Witze, die man erklären muss, sind Mist.
Nein, das funktioniert.
Aber
nicht.
Menschen, die glauben, sie seien allein im Himmel, ist eben auch blöd, ne?
Ja,
also weil die Vielfalt der Menschen. Und natürlich muss ich den dann selbstkritisch erzählen, ist ja klar. Aber er hat viel mit der Bibelstelle zu tun, die jetzt
tatsächlich,
gleich kommt.
Zu der kommen wir jetzt.
Immer darum wieder auch in der Bibelstelle gehen wird, wer glaubt, er sei es allein im Himmel, unter Gottes Himmel, dann wird es immer schwierig.
Okay, dann hören wir uns mal die vielleicht hoffentlich nicht so schwierige Bibelstelle an.
Ja, mal gucken.
Ich bin gespannt und höre ganz genau hin und achte auch auf die Pointe in der Bibelstelle.
Also aus dem Matthäusevangelium hören wir heute eine Geschichte, also das heißt Neues Testament. Mhm. Und in diesem Fall tatsächlich eine Geschichte, einfach so, ich sage jetzt mal aus der Wirkungszeit Jesu. Ja,
okay.
Eine Wundergeschichte unter vielen Wundergeschichten, die uns da erzählt werden.
Mhm.
Eine ganz spannende, Matthäus 8. Kapitel, Matthäusevangelium, einige Verse. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde.
Und ich weiß ja nicht, ob ich heute irgendwie besondere Knoten im Kopf habe oder so, aber ich fand jetzt die, also das sollen ja eigentlich immer so Gleichnisse sein, die oder Erlebnisse, die etwas klar machen.
Ja. Und hier war es eher verunklart,
ja,
oder?
Ja, irgendwie. Aber
ist heute der Sonntag der unklaren Geschichten, oder?
Aber das passt vielleicht auch zur Weltpolitik.
Ja, also ist aber so, auch so ein eine bisschen. Unterbrechung, würde ich sagen.
Also, genau, also so ein bisschen auch eine Rätselgeschichte zum Nachdenken mal über was anderes. Ja. Also dieser Hauptmann, also die Geschichte, die Sie erzählt haben, grundsätzlich vom Ablauf her habe ich die verstanden. Aber warum genau will der jetzt Jesus eigentlich nicht bei sich haben? Der hat doch, also Jesus war ja bereit, er hätte ja vorbeigehen können und den Knecht da heilen können. Hm. Und findet Jesus das wirklich, er sagt ja irgendwie so ein Glauben hat man sonst nicht. Also anscheinend findet Jesus es ja gut, dass er sagt, er braucht gar nicht vorbeizukommen.
Also jetzt gehe ich mal zu dem sogenannten alten Proprium dieses Sonntags zurück.
Was war das jetzt für ein Wort?
zu der alten Betitelung dieses Sonntags, ja, was
dann
man sozusagen
wird, Betitelung Proprium
der Heidenheiland.
Okay.
Ne, der Heidenheiland hatte ich gesagt und diese Geschichte erzählt ja sozusagen, wie Jesus mit jemandem aus einer anderen Kultur in Kontakt kommt und das ist natürlich damals in der Antike eine ganz große Sache, also dieses über die Kulturschranken hinweg und jetzt mal mit dem römischen Hauptmann, also sprich mit der Besatzungsmacht, hier an dieser Stelle.
Ach, das muss man auch noch mitdenken.
Das muss man ja mitdenken, an dieser Stelle sozusagen in die Kommunikation, in das Gespräch gehen und von denen die Bitte hören, komm doch zu mir in mein Haus. Da kann ich aber was sagen, was da los gewesen wäre, wenn Jesus einfach zum römischen Hauptmann nach Hause geht. Ja, er ist jetzt hier sozusagen beim Chef, bei einem der Chefs, bei einem dieser Truppen, die dafür sorgen, dass das Land gerade unterjocht wird, ist er dann mal zu Hause. Naja, jetzt können Sie sagen, das wissen wir ja von Jesus, bei den Zöllnern und Sündern ist er halt. Und jetzt ist das eben dieser Hauptmann, der römische Hauptmann. Mhm. So, da ist erstmal diese große Schranke, die im Grunde zwischen denen ist. Jetzt sagt er, kannst du zu mir kommen? So, dann muss man sich erstmal vorstellen, der spricht Jesus an. Mhm. Ja, obwohl das ja im Grunde einer...
Auch das schon ungewöhnlich.
Genau, auch das schon ungewöhnlich. Mhm. Und dann sagt Jesus, ja, ich komme zu dir. Also der Hauptmann hat ja nicht gesagt, komm zu mir, sondern er hat gesagt, da ist einer, mein Knecht, der ist krank,
heil den mal.
Und Jesus sagt, ich komme. So ist Jesus. Und dann sagt er, nee, also das bin ich nicht wert, dass du zu mir kommst. Ich sag mal so, das können wir hier nicht machen.
Ja.
Aber sprich doch nur ein Wort. Das ist ein ich sage jetzt mal, für Menschen im Glauben ein unglaublich toller Satz, den man immer mal wieder hört. Sprich nur ein Wort, Gott. Sprich nur ein Wort, dass das löst. Und dann
das traut er ihm zu, also auch dann.
So, und das ist ja das, was sozusagen die Pointe bei Jesus erstmal ist. Dann sagt der Hauptmann ja noch, also ich bin das eigentlich gewohnt, ich komme aus so einem Zusammenhang, mein soldatischer Zusammenhang ist uns heute wieder vertrauter und näher. Ja, ich komme aus dem Zusammenhang, da sagt man was und dann passiert das.
Wenn es einen Befehl gibt,
geh hin, dann geht der hin, komm her, kommt da her und so. Und da sagt man was und ich denke mal, Jesus, du bist doch auch so einer. Ich meine, du sagst ein Wort und dann passiert das. Und da sagt Jesus, so ein Glauben, dass ich eigentlich gar nicht mehr tun muss, als ein Wort sprechen und dass der mir vertraut, dass das eine Wort, das ein Wort Gottes, ein Wort Jesu reicht. Das hat er von mir gehört, dass ich gar nicht irgendwie Hände auflegen oder sowas. So ein Glauben, obwohl ja ganz viele um mich rum sind, die immer zu sagen, sie glauben eigentlich alles toll, meinen, sie sind sozusagen die da schon im Himmel sind und so, ja?
Ja.
Und zwar die einzigen womöglich. So ein Glauben habe ich noch nicht gefunden, sagt er. Habe ich ganz oft da, wo ich sonst bin, nicht gefunden. Dann kommen diese ganzen anderen Sätze, wo er sagt, also die glauben, ich übersetze es mal in meine Sprache, ja, die glauben, sie seien ganz sicher da im Himmel und würden mit den Allerbesten zu Tisch sitzen, die sind's eher nicht, weil sie sind sich viel zu sicher, die fliegen da im Zweifelsfall wieder raus. Und die einfach vom Vertrauen leben, die so sind wie der Glaube dieses Hauptmanns, die werden da im Himmel sein und dann, und das ist ja die Pointe, und weil die Geschichte immer uns meint, am Ende können wir daraus lernen und alle, und dann bin ich wieder bei meiner schönen Geschichte von vorhin, und alle können da sein, selbst die weiterhin glauben, sie seien da ganz allein. Ich sag mal so, darauf läuft es hinaus und es lebt von diesem Grenzen überschreiten, über die Kulturschranken hinweggehen, über die Schranken, die wir uns so immer machen. Mhm. Und es lebt von dem unglaublichen, bedingungslosen Vertrauen auf diesen Gott, der selbst da, wo wir noch in die Irre gehen, aber auch an dieser Stelle, wo wir so auf ihn vertrauen, mit dem einen Wort, dann kommt diese Fernheilung. Ne? Wie soll man das sonst anders nennen? Geh nach Hause, dein Knecht ist schon gesund. Der hat ihn noch nicht mal gesehen. Ja, ich meine, das ist sozusagen das Modell von Fernheilung schlechthin.
Ja.
Und in anderer Weise dann auch wieder das, naja, wo wir darauf hoffen, dass irgendwie unsere ganzen Gebete und Fürbitten und alles das, was wir zu Gott senden, in anderer Weise dann auch wieder wirkt.
Verstanden. Bedingungsloses Vertrauen. Ah, das nehme ich gerne mit. Das tut gut, das fühlt sich gut an. Das nehme ich mit hinein in den Sonntag und gerne auch in die gesamte nächste Woche und die nächste Zeit. Und wenn wir von den Brennpunkten dieser Welt sprechen, von den Konfliktherden, dann sprechen wir von Ländern, von der Ukraine, vom Iran, dem Sudan und meistens sagen wir dann noch die Menschen im Sudan oder in der Ukraine. Aber mache ich mir auch bewusst, dass es da jedes Mal um einzelne menschliche Schicksale geht? Also jede Person hat eine Geschichte, jede Person eine Familie, Freunde. Und die sind alle einzeln betroffen. Auf der großen Weltbühne der Politik verhandeln wenige über die Schicksale von Millionen einzelner Menschen. Und jeder einzelne Mensch, dem gilt meine Fürbitte heute.
Gott, wir bitten dich für die, die in Kiew ausharren, in der Kälte ohne Strom. Für die ältere Frau allein in der Wohnung dort, angewiesen auf die Hilfe der Nachbarn. Und für die Mutter mit den zwei kleinen Kindern, die an der Essenstation froh ist, mindestens dieses Warme zu bekommen. Wir bitten dich für sie und dass das Bomben ein Ende hat und die Kriegstreiber ein Einsehen. Und ich bitte dich, Gott, für die, die aus Kiew geflohen sind wegen der Kälte ohne Strom und Wärme, sprich ein Wort, Gott, dein Wort des Trostes und dass es für einen Moment warm wird im Aushalten und Harren. Und wir bitten dich, dass das Bomben ein Ende nimmt und die Kriegstreiber ein Einsehen haben. Gott, für die Menschen um uns in der Nähe bitten wir, dass wir ein Wort nur hören, das aufhilft und dass es manchmal auch ohne Worte geht, weil der Glaube, weil du schon längst geholfen hast. Für die Frierenden bitten wir Gott in diesen Tagen des Winters und sind dankbar für alle, die in der Kälte Hilfe Dienst tun. Da sind wir danken für die Menschen von der Stadtmission. Und für die Gemüter, die sich ständig überhitzen, bitten wir, dass wir diese Schleifen der Empörung und Kränkung unterbrochen kriegen, dass wir abkühlen in all dem. Lass uns manchmal auch mal cool sein, Gott, gelassen, weil du ja da bist und längst, nicht wir am Ende. So legen wir das in deine Hand und bitten, sprich das Wort, das nötig ist, und gib uns ein Wort, das aufhilft. In den Worten der Tradition bete ich, Gott, schenke uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz.
Amen. Die vergangene Woche, die ist wirklich an vielen Tagen sonnendurchflutet gewesen. Und ich habe sofort gemerkt, wenn die Sonne wieder da ist, wie das meine Lebensgeister weckt. Und beschützt werden diese Lebensgeister durch den Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Ist Ihnen, Herr Bischof, in der letzten Woche auch ein Licht aufgegangen, ein Polarlicht? Haben Sie die Polarlichter gesehen?
Nein, leider nur im Fernsehen und in der Zeitung. Irgendwie habe ich das verpasst.
Ja, aber mich hatte ein Bekannter am Abend selbst, als Sie am Himmel zu sehen waren, darauf aufmerksam gemacht, hatte mir geschrieben, hatte mir getextet und ich bin dann gleich zum Fenster und ehrlich gesagt, erst durch das Fotografieren habe ich die Polarlichter so in ihrer ganzen Pracht erkennen können. Also wenn Sie diese leuchtenden Farben auf den Fotos sehen, dann glauben Sie mal nicht, dass das genauso strahlend schön auch am Himmel mit bloßem Auge zu sehen gewesen ist. Aber es sah toll aus dann durch das und beim Fotografieren.
Die Schöpfung, Hammer, immer wieder, was Gott da geschaffen hat. Und jetzt stellen wir fest, wie wertvoll dieses Grönland, eine Schatzinsel womöglich, ganz im Norden, das sollte uns doch zusammenbringen, nicht auseinander, oder?
Das
die Schätze dieser Welt, die Bilder dieser Welt. Wir sind doch nicht allein da.
Nein, gemeinsam. Gemeinsam durch diesen Sonntag, gemeinsam durch die nächste Woche. Kommen Sie gut durch die Woche.
Eine gesegnete, gute Woche wünsche ich Ihnen mit viel Licht.